Der heutige Predigtext steht im Prophetenbuch Jesaja, Kapitel 1, ab Vers 10. Bis zum Vers 17. Jesaja 1, 10 bis 17. Ich will ihn aber gar nicht erst vorlesen jetzt, sondern zunächst einmal den Hintergrund deutlich machen. Jesaja bekam den Auftrag von Gott, das, was hier aufgeschrieben ist, dem Volk Israel zu sagen, das dort in Jerusalem versammelt war zu einem Fest, was da zusammenkam, um zu opfern. Und man kann sich das gar nicht lebendig genug vorstellen. Wenn wir von Opfern hören, da denken wir nun, da ist so einer, vielleicht ist da noch ein Priester neben ihm, der das Lamm dann schlachtet. Nein, da waren Tausende in dem Vorhof des Tempels und um den Vorhof herum versammelt. Es gab 32.000 Priester, Leviten, Leute, die für den Tempel angestellt waren, die dann in verschiedenen Abteilungen den Dienst getan haben. Also mehr als anderthalb Mal so viel, wie Leute in Obertshausen wohnen. Alle nur für den Tempeldienst. Da war was los in Jerusalem. Da war eine große Schar zusammen. Da hat es gewimmelt von Leuten, da hat es gewimmelt von Tieren. Da wurde nicht ab und zu mal ein Schaf geschlachtet, sondern da gingen andauernd Rauchopfer auf. Da wurde Getreide zusammengebracht, da wurden Erstlingsfrüchte zusammengebracht, um Gott zu danken und ihn zu ehren. Das war ein Zentrum, an dem deutlich wurde, Gott ist der, von dem unser ganzes Leben abhängt. Und mitten in dieses Treiben hinein, mitten in diese Schar der Leute hinein, die dort opfern, wird Jesaja geschickt. Und er sagt, höret des Herrn Wort, ihr Herren von Sodom. Nimmt zu Ohren die Weisung unseres Gottes, du Volk von Gomorra. Wie bitte? Jerusalem sind wir doch, nicht in Gomorra und nicht in Sodom. Wie mag das in ihren Ohren geklungen haben? Wie nennt er uns? Jedes Kind auf der Straße wusste, was Sodom und Gomorra ist. Das sind diese Städte, die, weil sie Gott nicht Gott sein ließen, untergegangen sind, weil sie Gott nicht gefürchtet haben, sind sie im Gericht Gottes untergegangen. Und das sagt er zu uns, denen, die so opfern hier und die Gebete in Rauch aufgehen lassen. Das Volk und die Fürsten gleicherweise Was soll mir die Menge eurer Opfer, spricht der Herr? Ich bin satt der Brandopfer von Widdern und von Fettem, von Mastkälbern. Ich habe kein Gefallen am Blut der Stiere, der Lämmer und Böcke. Wenn ihr kommt zu erscheinen vor mir, wer fordert denn von euch, dass ihr meinen Vorhof zertretet? Bringt nicht mehr da so vergebliche Speisopfer. Das Räucherwerk ist mir ein Greuel. Neumonde und Sabbate, wenn ihr zusammenkommt, meine Seele ist Feind euren Neumonden und Jahresfesten. Sie sind mir eine Last. Ich bin's müde, sie zu ertragen. Und wenn ihr auch eure Hände ausbreitet, verberge ich doch meine Augen vor euch. Und wenn ihr auch viel betet, höre ich euch doch nicht. Sehr erschreckend, wir wollen gerade Gebetsabende durchführen. Gott sagt hier, wenn ihr auch viel betet, ich höre euch doch nicht. Es ist wichtig, rauszukriegen, warum Gott so sagt. Hat Gott nicht den Opferdienst angeordnet? Hat er das nicht bis ins Kleinste geregelt, wie das gehen soll dort? Tun Sie das nicht auf Anordnung Gottes? Tun Sie das nicht um Gottes Willen? Hat Gott nicht gesagt, wir sollten beten? Wir brauchten als Menschen diese lebendige Beziehung zu ihm nicht nur mal, sondern betet alle Zeit. Ist denn nicht richtig, wenn wir Gebetsversammlungen planen? Ist es nicht richtig, wenn wir zu Gottesdiensten zusammenkommen? Ist es nicht richtig, wenn wir uns in Kreisen in der Woche treffen? Warum muss Gott sagen, ich habe das satt, lass das bleiben, es ist vergeblich. Tut doch das nicht, kommt doch nicht in den heiligen Bezirk, zertretet doch meinen Vorhof nicht. Es ist mir eine Last. Ich verberge mein Angesicht, ich höre euch nicht, so geht doch das die ganze Zeit hier. Muss das Gott auch zu unseren Gottesdiensten sagen? Wenn ihr zusammenkommt, ich wende mich ab. Ich kann das nicht ertragen. An anderer Stelle heißt es, ich kann das Geplärr eurer Lieder nicht mehr hören. Nicht, weil die Leute nicht so schön gesungen hätten, sondern es hat offensichtlich andere Gründe, dass Gott da von dem Geplärr der Lieder spricht. Es wird genannt, wird gesagt, warum? Ich habe es ausgelassen. Wer mitgelesen hat, hat es gemerkt. Frevel und Festversammlung mag ich nicht, sagt Gott. Ihr habt eure Festversammlungen und daneben geht euer Frevel ganz genauso weiter. Da kommt ihr fromm zusammen und dann geht ihr nach Hause und da geht es ganz genauso weiter und dann könnt ihr die, die sich dagegen nicht wehren können, genauso unterdrücken wie vorher. Auch wenn ihr viel betet, höre ich euch nicht, denn eure Hände sind voll Blut. Das ist der Grund, weshalb Gott sich abwendet. Das sind Menschen, die vollziehen religiöse Zeremonien. Aber das Leben ist voller Frevel. Die Hände sind voll Blut und da werden Menschen unterdrückt. Oder da sind die anderen Menschen einem gleichgültig. Und Gott sagt, das passt nicht zusammen, Frevel und Gottesdienst. Das ist eine Beleidigung meines Namens. Beleidigen wir Gott? Gottesdienst und Gebet sind der Versuchung ausgesetzt, Mittel zu werden, mit deren die Sünde gerade zugedeckt wird und überspielt wird. Dass Menschen sich in Sicherheit wiegen und sagen, ich war doch im Gottesdienst, ich gehe doch ab und zu, ich bete doch, ist doch alles in Ordnung mit mir. Und so wird das fromme Tun zu einer Beleidigung Gottes, zu einer Belästigung Gottes. Gottesdienst, unser Singen, unsere stille Zeit, unser Zusammenkommen in der Gemeinde steht in der Gefahr, nicht mehr Begegnung zu sein mit dem lebendigen Gott, sondern fromme Routine zu sein. Vielleicht Selbstbestätigung, eine fromme Angewohnheit, ohne dass Jesus in die einzelnen Bereiche des Lebens hineinreden kann, ohne dass er mit seinem Wort durchdringt zu mir. Dass ich ihm vielleicht einen religiösen Sektor öffne, ja, aber das andere, das ist natürlich in meiner Verfügungsgewalt. Und da habe ich zu bestimmen. Und so wird das Ganze ein frommes Spiel. Spielen wir Gottesdienst? Davor hält sich Gott die Augen zu. Da hält er sich die Ohren zu. Da wendet er sich ab. Wenn Menschen es so auffassen, dass sie sagen, ich erfülle eine religiöse Pflicht, aber sonst kann ich ja leben, wie ich will. So ein Gottesdienst ist Gott ein Greuel und er sagt, er bleibt doch weg. Hat euch doch keiner befohlen. Müsst ihr doch nicht tun. Ist doch Heuchelei. Beleidigt mich nicht noch mit eurem frommen Tun. Wenn wir zusammenkommen, dann will Gott mit uns reden. Dann will er uns durch seinen Geist in sein Licht rücken und uns aufdecken, was er gerne verändern möchte in unserem Leben. Und dann will er, dass wir darauf reagieren. Dass wir nicht einfach sagen, das war gut oder war nicht so gut, sondern will er, dass wir darauf reagieren. Dass wir erkennen, wo das Zusammenleben mit ihm nicht in Ordnung ist. Wo da Bereiche sind, die wir einfach ihm entzogen haben. Dass wir das erkennen und dass wir das als Schuld bekennen. Dass wir davon lassen und uns ihm zuwenden. Dann zeigt er uns, wie er uns umgestalten möchte, wie er Bereiche unseres Lebens Stück für Stück umgestalten möchte und wie er uns helfen will, Dinge neu zu planen, willentlich anzugehen, neu zu strukturieren. Das Wort Gottes ist wie ein Feuer. Und das ist ja sehr aggressiv, Feuer. Das Wort Gottes ist aggressiv, es möchte etwas erreichen in unserem Leben. Es möchte uns nicht einlullen, sondern ausschmelzen, das, was in unserem Leben sich da angesiedelt hat, ohne dahin zu gehören. Feuer läutert in einem sehr aggressiven Prozess. Das Wort Gottes ist ein zweischneidiges Schwert, was durchdringt und scheidet. Ist auch sehr aggressiv. Das Wort Gottes ist aggressiv und dringt durch. Ist kein Spiel. Das Wort Gottes ist wie ein Hammer, der eine versteinerte Lebensweise aufbricht. Festgefahrene Wege, festgefahrene religiöse Dinge. Ein festgelegtes Leben. Und Gebet ist sicher nicht das, dass wir Gott Dinge vortragen, von denen wir meinen, er müsste daran erinnert werden. Er müsste darauf gebracht werden, doch endlich das oder das zu tun. Sondern wir lassen uns vom Geist Gottes die Augen dafür öffnen, in dem Zusammensein mit Gott, in dem Gespräch mit ihm, wie reich Gott uns durch Jesus gemacht hat, was er alles vorhat mit uns und bitten ihn um diese Dinge, dass er zum Zuge kommt und öffnen uns damit ihm in unserem Gebet. Es trete ab von Ungerechtigkeit, wer den Namen Gottes nennt. Den Namen Jesu nennen und Ungerechtigkeit, das passt nicht zusammen. Oder jetzt auf das Gebet bezogen, kennen wir dieses Bibelwort, des gerechten Gebet vermag viel. Hier steht des Gerechten. Wir müssen uns fragen, ob wir Gerechte sind. Soll jetzt bitte keiner abwehren und sagen, da kann doch niemand gerecht sein. Höchstens selbstgerecht. Des gerechten Gebet vermag viel. Dessen, der Recht tut. Dessen, der sich von Jesus Christus führen lässt zu einer neuen Gerechtigkeit, zu einem neuen Handeln. Er ist uns gemacht zur Gerechtigkeit. Und nicht nur, dass wir gerecht gesprochen sind, sondern dass wir auch gerecht handeln. Dazu hilft er uns. Der Wille Gottes ist unsere Heiligung. Und er hat das Volk Gottes, sein Volk, hat er so hart angeredet, nicht um sie fertig zu machen, sondern um ihnen zu helfen, dass sie merken, hier sind wir ja in einem ganz falschen Fahrwasser, hier sind wir ja in einem in eine Routine hineingeraten, hier der religiöse Bereich und hier unser anderer, der natürlich davon gar nicht berührt ist. Und Gott möchte sie daraus herausführen und sagt deshalb, wascht euch, reinigt euch, tut eure bösen Taten aus meinen Augen, lasst ab vom Bösen, lernet Gutes tun, trachtet nach Recht, helft dem Unterdrückten, schafft den Weisen Recht, führet der Witwen Sache. Wascht euch, heiligt euch für den Herrn. Oder im Hebräerbrief werden wir aufgefordert, lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in völligem Glauben, besprengt in unseren Herzen und los von dem bösen Gewissen und gewaschen an unserem Leibe mit reinem Wasser. Vor Gott treten, Gottesdienst feiern, das setzt voraus, dass man sich wäscht. Wie? Dass man das, was Jesus uns aufgedeckt hat, nicht einfach übergeht, fromm übergeht, sondern sagt, ich bekenne dir das, Herr, und ich nehme dafür deine Vergebung, dein Sterben am Kreuz, deine Gerechtigkeit dafür in Anspruch. Ich wasche mich in deinem Blut, für mich vergossen. Dass man die Ungerechtigkeit bekennt und ihm dankt, dass er dafür sein Leben gegeben hat. Dass wir doch nicht über Dinge einfach hinweggehen. Dann kann Gott mit uns nicht weitergehen. Dann muss er sich abwenden. Und sagt, ich kann das nicht unterstützen. Es wäre doch lieblos von Gott, wenn er uns einfach das durchgehen ließe. Trennt euch von den bösen Taten. Sagt diesem sündigen Tun ab. Das ist Buße. Buße ist nicht irgendwie ein Rumlaufen in Sack und Asche und zerknirscht sein. So ein sich wegwenden von dem, was man als falsch erkannt hat. Und ein sich hinwenden zu unserem Herrn und Vater. Und in Anspruch nehmen, dass er sagt, ich kann dein Leben verändern. Du musst nicht in den gleichen Bahnen weitermachen. Buße, das ist natürlich zunächst einmal die grundsätzliche Hinwendung zu Jesus. An dem Anfang des Lebens mit Jesus überhaupt. Wir alle, wie wir üblicherweise gelebt haben, haben ohne Jesus gelebt, eigene Wege gegangen. Und die erste Buße ist die Hinwendung zu Jesus überhaupt, dass man ihn als Herrn in seinem Leben annimmt. Aber Luther hat ganz recht, wenn er sagt, unser ganzes Leben soll eine Buße sein. Nicht ein zerknirschtes Wesen, sondern dass da, wo der Geist Gottes uns auf Dinge aufmerksam macht, dass wir darauf eingehen. Und uns abwenden von dem und hinwenden zu Jesus selbst. Gottes Wille ist unsere Heiligung, ist unsere Reinigung, Stück für Stück Neueinstellung unseres Lebens. Dass es unser Leben ein Leben des Dienstes wird für Menschen. Menschen in ihrer geistlichen Not. Dass wir Jesus Christus bekennen. Und nicht verschweigen, nicht nur hier bekennen, im Glaubensbekenntnis, sondern dass wir von ihm reden, da wo wir leben, weil wir mit ihm da leben. Und Menschen so geholfen wird in ihrer geistlichen Not, dass sie merken, Gott ist da. Der ist nicht nur Christ, so irgendwie, sondern der lebt mit Gott. Wie sollen denn Menschen sonst wissen, dass Gott da ist? Wie sollen sie denn wissen, dass man mit Jesus leben kann, wenn sie nicht Menschen begegnen, die in dem Alltag mit ihm leben? Dass wir Menschen des Dienstes werden und anderen helfen können in ihrer seelischen Not. Dass wir da nicht gleichgültig sind, darüber hinweggehen. Gott möchte uns zu seelsorgerlichen Menschen machen. Solche Leute braucht's. Dass wir Menschen helfen in ihrer körperlichen Not. Ganz genauso. Gott sagt ganz praktisch, ihr unterdrückt Leute und meint, ihr könnt dann in meinen Vorhof kommen. Ihr könnt einfach so opfern und euer Brandopfer, euer Gebet sei mir wohlgefällig. Nein, schafft den Weisen Recht. Die können sich nicht wehren. Die haben niemand, der für sie eintritt. Tretet ihr für sie ein. Schon gut, wenn man sich für die Menschenrechte einsetzt. Jetzt in dem für uns überschaubaren Bereich unserer Umgebung, dass die Menschen in unserer Umgebung zu ihrem Recht kommen. Dass sie lieb haben, dass sie zu ihrem Recht auf Liebe kommen. Aber auch in dem großen Bereich, schon gut, wenn uns das nicht kalt lässt, dass Menschen um ihre Rechte gebracht werden in Südafrika, in anderen Staaten. Das ist dann die Frage, wie können wir dafür eintreten? Da muss man sich schon Gedanken machen und ist in der Gefahr, da ja vielleicht in der Betroffenheit, in der man steht, falsche Mittel anzuwenden, auf Wege zu verfallen, die auch wieder nicht im Sinne Gottes sind, wenn man da mit Gewalt etwas erreichen will. Sicher nicht im Sinne Gottes. Einfach aus Verzweiflung vielleicht, weil man meint, anderes zieht nicht, anderes geht nicht. Schon gut, wenn uns das nicht kalt lässt, dass Menschen verhungern und wir haben Überfluss. Lernt, Gutes zu tun. Das ist offenbar ein Lernprozess. Offenbar muss man sich das angewöhnen. Offenbar muss man sich abgewöhnen, Schlechtes zu tun. Wir sind Gewohnheitsmenschen, wo sich Dinge eingeschliffen haben. Und wir müssen uns angewöhnen, in der Kraft Gottes zu leben, mit ihm zu rechnen in unserem Alltag. Und seinen Willen zu tun. Ich lese aus dem Epheserbrief, wo Paulus das zusammenfasst. Er sagt, legt von euch ab den alten Menschen mit seinem vorigen Wandel, der durch trügerische Lüste sich verderbt. Erneuert euch aber im Geist eures Gemüts, und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in rechtschaffener Gerechtigkeit und Heiligkeit. Haben wir es wieder. In rechtschaffener Gerechtigkeit. Wir sollen als rechtschaffene Gerechte leben. Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit, ein jeglicher mit seinem Nächsten, weil wir untereinander Glieder sind. Zürnet ihr, so sündiget nicht. Lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Und gebt nicht Raum dem Lästerer. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern arbeite und schaffe mit seinen Händen etwas Gutes, auf das er habe zu geben dem Bedürftigen. Lasset kein faul Geschwätz in eurem Munde sein, sondern was gut ist und das Nötige fördert, das redet, auf das es Segen bringe denen, die es hören. Und betrübet nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid auf den Tag eurer Erlösung. Alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung sei ferne von euch, samt aller Bosheit. Seid aber miteinander freundlich, herzlich und vergebet einer dem anderen, gleich wie Gott euch vergeben hat in Christus. Legt das Alte ab, tut das Böse von euch und lernt Gutes zu tun. Ohne Buße, ohne diese Abkehr von den Dingen, auf die Gott uns schon längst aufmerksam gemacht hat, brauchen wir keinen Gottesdienst? Brauchen wir gerade keine stille Zeit? Ist das eine leere Hülse? Ist das Gott ein Greuel? Was soll er uns denn sagen? Und ohne Buße gehen Menschen trotz aller Religiosität auf das Gericht Gottes zu. Gott sagt das seinem Volk, damit er sie nicht richten muss, damit sie umkehren. Er will sie retten. Und deshalb gibt er Raum zur Buße, Gelegenheit zur Buße, zur Umkehr zu ihm. Und so ist es schon gut, solch einen Tag zu haben, wo man sich vielleicht Zeit nehmen kann, sich zurückzuziehen und Gott zu fragen: Herr, wie sieht mein Leben eigentlich in deinen Augen aus? Und sich vielleicht die Gebote Gottes vor Augen zu halten. Vielleicht einfach einzugehen auf die Dinge, die einem schon deutlich geworden sind. Vielleicht sich einen Beichtspiegel vor Augen zu halten. Sagen Sie jetzt bitte nicht, das sei katholisch, seien doch evangelisch. Nein, Beichte ist nicht katholisch. Beichte ist ganz evangeliumsgemäß. Dass wir uns vor Gott fragen, wie ist das denn, habe ich jedem vergeben? Oder lebe ich im Ärger oder in Feindschaft mit einem anderen, in Eifersucht? Ist Stolz in meinem Herzen? Bin ich beleidigt? Wo war ich unehrlich? Wo habe ich über den anderen geredet? Wollen wir, dass Gott unser Leben reinigen kann und weitergehen kann mit uns? Er hat viel mit uns vor, aber er geht schrittweise mit uns und gönnt uns Buße. Amen.